Liebe Geschwister, früher gab es ja die Blondinenwitze. Heute gibt es immer mehr Altenwitze. Dass die kleine Erna zu ihrer Mutter sagt, ich hätte gern einen Euro. Ich möchte armen alten Frauen einen Euro bringen. Und die Mutter sagt, kann denn die nicht arbeiten? Die sieht doch noch ganz rüstig aus. Was macht denn die? Die verkauft Eis und ihr möchte ich denn eine Mark bringen, gell? Also heute Abend kommen wir zu einem ernsteren Thema. Ist noch keine Generation vor uns so alt geworden wie wir. Ich muss bekennen, wenn das manchmal vorgekommen ist, dass in einem Gottesdienst ich nicht so recht aufpassen konnte. Pfarrer können sowieso schlecht bei anderen Verkündigern zuhören. Dann kann man immer noch in den normalen Gesangbüchern hinten die Lebensläufe der Liederdichter und Komponisten studieren. Hochinteressant. Und feststellen, dass das Durchschnittsalter in früheren Jahrhunderten bei 32, 35 Jahren war. Und wir kommen uns mit nahezu 80 noch recht knusprig vor, gell? Also deshalb ist immer die Frage, ist da was Ungewöhnliches mit unserer Generation? Liegt das bloß bei den Medikamenten oder was ist der Grund, dass wir so alt werden? Warum lässt uns Gott alt werden? Manchmal taucht Gott bloß noch in den Traueranzeigen auf. Jetzt karikiere ich. Nach Gottes unerforschlichem Willen ist unser lieber Uropa, Großvater, Vater, Onkel im Alter von 94 Jahren ganz plötzlich von dieser Welt von Gott abgerufen worden. Wir sind nicht mehr bereit, überhaupt ans eigene Sterben zu denken, das mal aufhören sollte. Und vielleicht lässt uns Gott alt werden, damit wir endlich uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Wir haben von dem Maimonides, dem jüdischen Rabbi, gehört, dass Gott manchmal im Alter eine Zulage gibt, um ihn zu erkennen. Vielleicht gibt er unserer Generation eine Zulage, dass wir endlich wach werden und uns bereiten auf die Ewigkeit. Dass nicht über unserer Traueranzeige einmal steht, wenn die Kraft zu Ende geht, ist der Tod Erlösung, sondern dass wir um eine andere Erlösung wissen, dass durch den Tod hin zum Erlöser Jesus geht. Jetzt werden wir heute Abend, damit wir munter bleiben, nur ein bisschen in der Bibel blättern müssen. Zuerst meine These, Gott liebt das Alter. Gott sagt Ja zum Alter. Das ist keine Strafe, das ist keine Bewährungsrunde, sondern Gott hat es gern, wenn Menschen alt werden. Erste Stelle, 2. Mose 23, ab Vers 25. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Dann wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Land eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Und ich will dich lassen alt werden. Gott sagt Ja zum Altwerden. Und wer es nicht glaubt, für den schlagen Sie bitte auf Jesaja 65. Eine Stelle der großen Verheißung, Jesaja 65. Ab Vers 29. Das kann nicht sein, da habe ich die falsche Stelle aufgeschrieben, ja. Augenblick, ab Vers 20. Jesaja 65, ab Vers 20. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, als junger Boy, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreichen sollte, gilt als verflucht, als ungesegnet. Und dann beim Vers 22 geht es weiter, denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und dann kommt der große Vers, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Also unser Gott liebt das Alter. Unser Gott sagt nicht, da ist irgendwas in der Weltgeschichte falsch gelaufen. Die moderne Medizin, an und für sich habe ich nicht vorgesehen, dass die Menschen so alt werden. Wir zitieren das ja gerne vom Psalm 90. Unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, wenn es köstlich gewesen ist, ist Mühe und Arbeit gewesen, der du die Menschen lässest sterben, als ob Gott ein Friedhofswärter wäre, der sagt, jetzt bist du dran. Gott liebt das Leben. Einfach hören Sie einmal diese Stellen und zum Abschluss schlagen wir auf Apostelgeschichte 17. Das habe ich noch nie vorher so gehört, wie in diesen Tagen in der Langensteinbacher Höhe, als ich es gelesen habe. Ist Apostelgeschichte 17 ab Vers 26. Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Also wie lange sie leben sollen, hat Gott festgesetzt. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Das war, was der Apostel Paulus den gelehrten Männern auf dem Areopag in Athen gesagt hat. Damals waren die Griechen noch klüger als heute. Da haben sie ihr Geld zusammenbehalten und haben nicht riesen Schulden gemacht. Und den Griechen, diesen klugen Leuten, hat der Paulus eine ganz neue Vision gegeben. Das hat Gott gemacht. Der lässt sich nicht von Menschen dienen. Der braucht auch nicht eure schönen Tempel. Er hat selber die Welt gemacht. Und er hat bestimmt, wie lang, wie weit die Menschen wohnen sollen. Auch das Alter ist bestimmt, damit sie ihn endlich suchen und finden können. Und er ist doch ganz hautnah bei uns. Wann endlich werden die Menschen Gott finden? Unsere Mutter hat in Nachkriegszeiten, als es keine Schokolade gab, das war eine Seltenheit, uns ein kleines Rippchen Schokolade versprochen, wenn wir Choräle auswendig gelernt haben. Sie hat gesagt, 3 Strophen gelten nicht, das muss schon ein Paul-Gerhardt-Lied mit 12 Strophen sein, dass sich's lohnt. Aber unter den Liedern, die sie uns lernen ließ, war auch das Lied, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich denke, unsere Mutter hat uns vorbereitet, ihr jungen Leute lebt auf dieses Ziel hin, dass das mal bei euch wach wird. Ich will streben, nicht nach dem vergänglichen Leben. Ich will mich nicht festkrallen im irdischen Leben. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinne. Und da heißt es, als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, will ich eilen, das Verweilen bringt oft um den Lohn. Jesu, richte mein Gesichte nur auf jenes Ziel. Stärk die Schritte, lenk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Und da Schlussvers heißt, du musst ziehen, mein Bemühen ist nur mangelhaft. Wo ihr's fehle, spür die Seele, aber du hast Kraft. Es gibt ein Sehnen in der menschlichen Seele nach Ewigkeit. Vielleicht wird das durch die vielen Eindrücke, die wir heute haben, zugedeckt. Aber das, was der Kirchenvater Augustin gesagt hat, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Ein ganz entscheidender Satz. Eigentlich ist in unserem menschlichen Leben, in all unserem Sehnen nach einer glücklichen Ehe, nach lieben Kindern, nach Berufserfüllung. Ist ja bloß ein Abglanz von dem eigentlichen Sehnen. Wir wollen geborgen sein in der Ewigkeit. Wenn wir uns sehen, dass wir in unserem Beruf was leisten, was Bestand hat, das nicht übermorgen überholt ist, ist ein Sehnen nach Bleibendem. Wenn wir in unseren Kindern uns verewigen wollen, auch in unserer Gemeindearbeit als Pfarrer, in den Kreisen, die uns einvertraut sind, sind eigentlich letztlich ein Sehnen nach Ewigkeit. Wo ihr's fehle, spürt die Seele, aber du hast Kraft. Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Zu mir kommen immer wieder Menschen in großer körperlicher Not, wenn sie hören, dass ich so schwer krank war und dass Gott mir noch ein bisschen eine Zulage gegeben hat von Leben. Und hoffen, dass wenn ich mit ihnen und über ihnen bete, auch die schwere Krankheit weicht. So ähnlich wie man beim Blumhardt immer gemeint hat, der kann heilen. Und Gott lässt auch Wunderbares erleben, aber macht auch Menschen bereit für die Ewigkeit. Und es kam ein hoher Geistlicher aus Kasachstan, schwer krank, zu mir. Bruder Schiffbuch, beten Sie mit mir. Und in meinem Gebet muss ich etwas gesagt haben: Herr, du weißt, ob du Gesundheit bereit hast oder ob du uns bereit machst zur Ewigkeit. Dir wollen wir uns anvertrauen, dass wir nicht den Medikamenten gehören, den Ärzten, unserer Lebenserwartung, sondern dir. Dass wir einmal bei dir in deiner Ewigkeit sein können. Und da hat der liebe Amtsbruder gesagt, ich freue mich noch so gar nicht auf den Himmel. Das war ehrlich gesagt. Ich möchte mal in den Himmel kommen, aber nicht so schnell. Es kann ruhig noch ein bisschen warten. Nicht so schnell. Und deshalb sehe ich es immer so an, dass die geschenkten Jahre des Älterwerdens und des Alterns auch eine Schule sind, dazu bestimmt sind, dass wir uns bereit machen lassen für die Ewigkeit. Ich muss den Gedanken dazwischen schieben, die Bibel ist keineswegs so fasziniert von der Jugend. Heute haben wir richtigen Jugendkult. Wenn er einmal einer über 60 ist, ist er jenseits von Gut und Böse, dann können wir den nicht mehr brauchen, gell? In der Bibel ist eher so, dass man für die Aufgaben im Reich Gottes zu jung ist. Der Jeremia hat gesagt, Moment mal, das kann ich nicht, ich bin zu jung. Und Gott hat nicht gesagt, du bist doch knusprig, du bist gut, du hast Kraft, sondern hat gesagt, ich bin mit dir. Das ist ein Geheimnis, du bist zwar jung. Und so hat es der Paulus seinem Schüler Timotheus gesagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Damals hat man gesagt, oh, der junge Timotheus, was hat er schon zu bieten? Wenn Gott mit dir ist, dann ist auch sogar bei jungen Leuten ein Segen drin. Als der Vater Isaia seine Söhne antanzen ließ, ob einer von ihnen gesalbt wird zum König, Eliab, der Herr sieht das Herz an, nicht die große Statur, Aminadab, Sama. Sind das der Knaben alle? Oh, wir haben nur den Kleinen, der Stippich, gell, der ist draußen bei den Schäfle. Und als er kam, auf, salbe ihn, den jungen Kerl. Nachher, als er im Kampf war, zum Goliath bereit, hat er Saul gesagt, du bist zu jung, das geht nicht. Verstehen Sie, früher war kein großes Zutrauen zur Jugend da, dass man gesagt hat, die schaffen das, die haben Kraft, Vitalität, Begabung, wie die durch. Die Bibel rechnet eher damit, dass Gott seinen Segen bei den Alten gibt. Bei denen wahr wird, meine Zeit steht in deinen Händen. Aber es kommt noch eine Stelle, die ich Sie bitte aufzuschlagen, Psalm 92. Schreiben Sie sich einfach die einzelnen Stellen auf, in der Hoffnung, dass ich auch die richtige Stelle nenne. Psalm 92, Vers 14 bis 16, Psalm 92, 14 bis 16. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die daheim sind in der Gemeinde Gottes, gegründet im Wort Gottes, die einen Zug haben nach der Gottesgegenwart, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Wie so ein Zweig, der sich in Frühlingskraft hinausstreckt von seinem Beet weit hinaus, so werden Leute in die Welt hineinwirken, in den Vorhöfen des Tempels, wenn sie gegründet sind im Tempel. Vers 15. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht, er ist mein Fels und kein Unrecht an ihm. Die gegründet sind im Haus Gottes, ein Bild von einer Pflanze, die Wurzeln in der Gottesgegenwart hat, aber dann die Zweige weit hinausstreckt, fruchtbar und frisch. In einer unserer Synodaltagungen hat ein Gärtnermeister ein etwas anderes Bild gebraucht. Da hat Professor Gollwitzer, Sie merken es an dem Beispiel, vor langen Jahren uns all das Förderliche, Hilfreiche im Sozialismus schildern wollen, was der Sozialismus auch von Christen zu akzeptieren ist, dass das die Lösung der Weltprobleme ist. Das war, bevor der Sozialismus zusammengebrochen ist. Und wir haben nicht gewusst, wie wir dem Herrn Professor, so hochgelehrt, der so viel Gutes auch geschrieben hat, wie wir dem antworten sollen. Wir hatten auch eine Scheu. Da ist unser Gärtnermeister Fritz Fleckhammer aufgestanden und hat gesagt, Herr Professor, ich bin nicht gescheit, bin nicht klug. Ich bin Gärtnermeister. Und wir ziehen Rettiche. Aber die Rettiche müssen einen Bodenschluss haben, wenn sie was werden sollen. Die müssen unten im Beet aufsitzen können, damit der Rettich wachsen kann. Und ich habe den Eindruck, Herr Professor, bei Ihnen war kein Bodenschluss da. Und damit war die Diskussion erledigt. Fantasiegebilde. Kommt auf den Bodenschluss an bei uns. Nehmen Sie das Bild. Wir müssen in Gott gegründet sein. Dann kann was wachsen. Nicht Fantasiegebilde. Und sie wird, auch wenn sie alt sind, dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Wir haben noch zum großen Teil die Adenauerzeit erlebt. Wenigstens in kurzer Rückwirkung. Wenn Sie sich das heute mal klar machen, da will niemand mehr dran erinnern, aus der Stunde Null, aus einem zerstörten Deutschland, ist die Bundesrepublik wieder aufgebaut worden und hat aus Steuergeldern noch eine Rücklage gemacht. Der Bundesfinanzminister Schäfer hat einen Juliusturm angelegt in den Jahren des Wiederaufbaus. Als die ein bisschen die alte pädagogische Hochschule in Bonn ausgebaut haben zum ersten Bundeshaus, sind die Schiffe auf dem Rhein vorbeigefahren und haben geblasen, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Weil man wusste, wir müssen sparen. Wir müssen uns am Riemen reißen. Und der Adenauer hat in kurzer Zeit nicht bloß den Aufbau der Bundesrepublik, Währungsreform, Versöhnung mit Frankreich, die großen Entschädigungen nach Israel, was da alles an Weltbewegendem geleistet wurde. Und was selten gewusst wird, er hat die 12 Jahre der Hitlerherrschaft versteckt im Kloster Maria Laach bei Bonn zugebracht und war gegründet im Haus des Herrn. Und hat selbst im Alter, man hat immer gelacht, der alte Adenauer, hat Kraft gehabt, auch Mut zu entschlüssen. Die gegründet sind im Haus des Herrn, die blühen. Wir haben in unserer Gemeinschaft der Gymnasialklasse sehr oft jetzt Klassenzusammenkünfte. Je älter wir werden, es ist wie wenn wir uns aneinander festklammern wollten. Und jedes Mal wird gefragt, an welchen Lehrer erinnern wir uns gerne? War damals schon so, dass die uns alle vorkamen wie jenseits von Gut und Böse, uralt. Und wenn ich heute zurückrechne, war die 45 oder 50 Jahre alt, gell? Aber wenn wir fragen, wer war der Sieber oder Borbe? Nein, der Professor Ströhle war eigentlich die eindrucksvolle Gestalt. War der einzige von unseren Lehrern, der ein überzeugter Christ war. 3 Söhne im Krieg verloren, der noch im Nationalsozialismus, als wir angefangen haben, im Gymnasium 41, bereit war, Religionsunterricht zu geben. An den erinnern sich alle gern, die damals noch in Weltanschauungsunterricht gingen oder katholisch waren. Das war ein Lehrer, das war ein Vorbild, das war eine Persönlichkeit. Also ich denke, wir haben Anschauungsunterricht in unserer Welt, die in den Vorhöfen unseres Gottes gegründet sind. Die werden, die im Haus Gottes gegründet sind, werden sogar in den Vorhöfen grünen. Es wird Auswirkungen haben, auch wenn sie alt werden. Gott sagt Ja zum Altwerden. Es kann allerdings auch den Grund haben, das denke ich immer wieder bei mir, wenn ich an die geschenkte Zeit denke, die mir Gott gegeben hat, dass Jesus das Gleichnis gesprochen hat von dem Weinbergbesitzer. Und der Weingärtner hat gesagt, dieser Baum bringt jetzt schon 3 Jahre keine Frucht, den hauen wir ab, der hindert das Land. Und dann bittet dieser Weingärtner, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn, ob er wollte Frucht bringen. Und das überlegen sich bitte im Altwerden, ob das nicht auch bei Ihnen gilt. Ob Gott uns nicht alt werden lässt, weil er darauf wartet, dass wir Frucht bringen. Mein Ururgroßvater, ein Schulmeister im Schwäbischen, hat einmal gesagt im Alter, alle meine 8 Geschwister sind gestorben, ich bin der Letzte, der noch übrig ist. Ich muss wohl der Schlechteste sein, dass Gott noch wartet, bis aus mir noch etwas wird. Das gleiche Beispiel, gell? Lass ihn noch dies Jahr. Und der große gesegnete Evangelist Lord Redstock, der englische Evangelist, wenn man ihn gefragt hat, wie geht's Ihnen? Dann hat er gesagt, ich muss täglich in die Schule gehen. Was meinen Sie? Gott gibt mir seine Lektionen, dass ich milder bin im Urteil über andere Menschen, dass ich manches zurechtbringe, was im Leben falsch gelaufen ist durch meine Impulsivität, dass ich nicht klage über meine Beschwerden. Täglich habe ich zu lernen. Dazu kann auch das Alter da sein. Dass wir lernen, in der Schule Gottes mit dem, was unseren Gott traurig macht und ihn stört, dass wir das abhobeln und abschmirgeln. Er wartet noch darauf, dass da etwas anders wird. Eine Frage, die mir gestellt wurde in diesen Tagen, darf man denn auch wenn man krank ist oder wenn man lebenssatt ist, Gott bitten, dass er einen von dieser Welt nimmt? Ich habe es bei meiner eigenen Mutter und bei meinem Schwiegervater erlebt. Der Schwiegervater, als er plötzlich Sprachstörungen hatte, dass er das, was er im Kopf hatte, nicht mehr herausbringen konnte. Großer Lehrer der Kirche, hat er morgens bei der Andacht gebetet, Herr Jesus, nimm mich von dieser Welt weg, bevor ich verdackle. Und 3 Stunden später war das Gebet erhört. Da ist er, wollte eine Lampe auswechseln, ist runtergefallen von der Leiter und war tot. Man darf darum bitten, Herr, nimm mich weg. Meine Mutter hat beim dritten Herzinfarkt gesagt, keinen Arzt mehr holen, ich bin bereit zu gehen. Und hat sich dann durchgekämpft, wie eigentlich bei einer Geburt, bis das Leben geboren ist, so ist ja auch oft ein Durchkämpfen zum Sterben. War bloß eine Base noch mit dabei. Mutter konnte sagen, ich habe eigentlich alles erlebt, was das Leben mir bieten kann. Mehr kann es gar nicht mehr sein. Ich bin lebenssatt. Nicht überdrüssig. Nicht überdrüssig. Aber der Herr hat mich alles erleben lassen. Großes. Und jetzt bin ich bereit zu gehen. Das darf man auch mit seinem Herrn ausmachen. Wenn wir manchmal Angst haben, ob es durch langes Leiden hindurchgehen muss, und wie wir das bestehen, wir dürfen sagen, Herr, mach's gnädig mit mir, ich bin bereit zu gehen. Aber jetzt nochmal die Grundfrage, warum lässt uns Gott überhaupt alt werden? In unseren Gemeinden denken wir, wir müssen den Senioren Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Sie könnten doch in unserem Seniorenbautrupp mithelfen. Sie könnten doch Besuche machen in unserem Altenzentrum. Sie könnten helfen, den alten Menschen Essen zu geben. Da erfinden sie immer neue Arbeiten. Wie wenn das Alter dazu da wäre, dass wir irgendwo noch beschäftigt werden. Das ist ja sehr schön und manchmal sinnvoll, wenn wir eingeschaltet werden. Und da gibt's auch viele Aufgaben. Ich habe Ihnen von meinem Freund erzählt, der in die Demenz abgerutscht ist und eigentlich keinen Satz mehr herausbringen kann, außer beim Beten und beim Bibellesen. Er sitzt in einer solchen Gruppe von alten, dementen Damen und nimmt seine große Bibel mit und liest aus der Bibel vor, jeden Morgen. Und da geht plötzlich das mit der Sprache. Der Onkel Heiner, als der in hohem Alter gestorben ist, hat der Ortsvorsteher von Wilhelmsdorf gesagt, wenn man den Heiner Gutbrot von Ferne gesehen hat, ist man ihm lieber aus dem Weg gegangen, denn man wusste, der hat gefragt, was ist heute Losung? Und da hat man höchstens sagen können, es kam irgendwas von Gott vor, gell? Also, der hat die Menschen drauf behaftet, dass in Wilhelmsdorf Sitte wurde, wir wollen uns einprägen, was in der Losung steht, soll mit uns gehen. Im Fall uns der Heiner Gutbrot begegnet, der uns fragt, damit wir es wissen. Das war eine geistliche Aufgabe, in dem Ort an der Losung sich festzuhalten. Kurz bevor ich losgefahren bin, am Donnerstag hatten wir einen Besuch von einem älteren Nachbarn. Ich habe gefragt, gehen Sie immer noch zu Ihrer verantwortlichen Stelle im Bosch? Da sagt er, nein, ich werde manchmal zum Rat geholt und kriegt dafür ein gutes Honorar, damit ich ein Kapital habe, um Missionare zu unterstützen. Also es gibt sinnvolle, schöne Aufgaben für Senioren, aber die Antwort der Bibel ist ein bisschen anders. Vierte Bibelstelle, die Sie aufschlagen, Epheser 1, 14. Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 1, Vers 14. Wir haben ja Bibelarbeiten und deshalb darf ich Sie bitten, das aufzuschlagen. Das große Kapitel, das immer auf den Ton gestimmt ist, in ihm, wir dürfen in Jesus sein, umgeben von seiner Nähe, in seiner Atmosphäre, gehalten von ihm, in ihm. Und da heißt dann im Vers 14, er ist das, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn Gott uns alt werden lässt, hat er das Ziel, dass wir begreifen, ich brauche Erlösung. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib? Ich brauche Erlösung von meinem schwachen Leib, von meinem Egoismus, von meinem Nachtragen, von meiner Ungeduld. von dem, was mich von Gott abhält. Ich brauche Erlösung. Und das Ziel ist, wenn er uns erlöst, der ewige Gott, und wenn er im Alter an uns arbeitet, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein schwieriger Satz, deshalb ein Beispiel dafür. Sie wissen, ich erzähle vielleicht viel zu viel Geschichte, aber wir haben in der Nähe bei uns zwischen Korntal und Lehenberg das Seehaus, ein Modell, geschaffen von Tobias Merkle, dem Sohn des großen Ratiopharm-Industriellen Adolf Merkle. Und der Sohn hat eine Resozialisierungsarbeit aufgebaut für junge Straffällige. Er hat neulich berichtet bei uns in Korntal über diese ganz schwierige Arbeit, wie junge Menschen, die aus furchtbaren Verhältnissen kommen und bei denen die Sozialarbeiter im Gefängnis denken, vielleicht könnte man sie resozialisieren. Und dann kommen sie ins Seehaus mit viel Liebe, aber auch mit einer peniblen Ordnung, versucht man sie einzugliedern in die Gesellschaft. Und jetzt kann ich Ihnen die Zahl nicht genau sagen, dass er sagt, unsere Erfolgsquote ist bei 25% oder 28%. Kann sich das lohnen? Der hat gesagt, wir kriegen Preise von ganz Deutschland bei dieser Erfolgsquote. Sonst ist die Erfolgsquote bei 2-3%, dass man Menschen nochmal resozialisieren kann. Wie ist die Erfolgsquote unseres Gottes bei denen, die Erlösung bedürfen? 100%. Zum Lob seiner Herrlichkeit, was er fertig kriegt mit uns Erlösungsbedürftigen. Seiner Hand entreißt mich nichts, wer will diesen Trost mir rauben? Liebe Geschwister, dazu werden wir älter, damit wir sein Eigentum würden, wir Erlösungsbedürften. Zum Lob seiner Herrlichkeit, was er für einen Erfolg hat mit denen, bei denen er Erlösung haben will. Die eine Antwort der Bibel. Zweite Antwort. Sie werden selber schon oft darauf gestoßen sein, auf diese Formulierung, dass ihr verkündigen könnt, Kind und Kindeskinder, die Herrlichkeit des Herrn. Wenn dich dein Sohn wird fragen, wie sind wir aus Ägypten gekommen, dann sollst du ihm antworten. Es ist immer eine Verantwortung der älteren Generation, dass sie das, was sie hält, ihren Glauben, weitergeben an Kind und Kindeskinder. Ich nenne Ihnen drei Stellen. Psalm 22, 31, Psalm 71, 18 und Jesaja 58, 21. Was war das schön einst in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, als wir gestandene Männer und Frauen als Kindergottesdiensthelfer hatten. Nicht bloß ein bisschen junge Leute. Das waren Väter- und Müttergestalten, damit sie uns Kindern etwas bezeugen, glaubhaft bezeugen, von ihrem Glauben, auch wenn sie die Geschichten des Neuen Testaments erzählt haben. Es fehlt ja überhaupt weltweit eine Generation von Leuten, die sich in der Bibel auskennen, seitdem weltweit im Kindergottesdienst eben die Hauptberuflichen, die Diakone und Diakoninnen eingesetzt werden, die Sozialarbeiter. Nein, früher hat man die frisch Konfirmierten, die Posaunebläser, ihr macht Kindergottesdienst. Da sind wir in die Bibel hineingewachsen durch diesen Dienst. Ich habe meinen Kindern jeden Abend, jedem Einzelnen, jedem der vier Kinder eine biblische Geschichte erzählt. Und es freut mich, wenn etwa unsere Jüngste, die ist als Sozialarbeiterin in einer schwierigen Arbeit in Berlin, so sagen Straßenkinder, sie sagt, wenn ich biblische Geschichten erzähle, wie du es uns beigebracht hast, dann passen selbst diese zappligen Kinder neu auf. Weitergabe. Weitergabe des Glaubens. Wird in unseren Kirchen so viel gesprochen von der Weitergabe des Glaubens, Oft denkt es, ist gar nichts mehr da. Was soll denn weitergegeben werden? Von wem? Wir, die wir Erfahrungen mit unserem Gott haben, wäre schön, wenn wir das weitergeben könnten. Vor 14 Tagen war ich eingeladen zu jungen Leuten, freiwillige soziale Dienste, etwa 92 junge Leute waren da. Ich sollte sagen, was ich mit Gott erlebt habe. Und kurz vor meiner Abreise kam die Frau Hiller und hat gesagt, beim Bewertungsbogen, was in den 14 Tagen an Vorträgen wichtig war, haben Sie immer die meisten Stimmen bekommen von jungen Mädchen und mit jungen Männern. Die haben zugehört, 3 Stunden, was mir Gott als Erfahrung, was er mich erleben ließ, was man weitergeben kann. Aber normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, fragen unsere Enkel nicht danach. Müssen ganz seltene Stunden sein, da sie je fragen, wie waren das einmal im Dritten Reich und wenn ihr eigentlich in Hitlerjugend gehen müsse. Und dann muss man mal erzählen, was das für ein Ringen war, dass wir uns frei bekamen, am Sonntagmorgen auch in den Kindergottesdienst zu gehen. Und langsam merkt man plötzlich, wie sie aufpassen. Lassen Sie uns eine Brücke finden, auch im Gespräch mit Mitmenschen. Ich danke auch für alle Gespräche in diesen Tagen, wo Menschen mir vertraut haben, die Wege Gottes in ihrem Leben. Im Grunde genommen ist heute jeder Mensch so einsam, dass sie jeden fragen können, selbst im Zugabteil. Wenn jemand neben ihnen sitzt, es wird mich einfach interessieren, wo kommen sie her, was machen sie? Und plötzlich ist es, wie wenn es eine Schleuse sich öffnet und das Menschen erzählen. Und dann dürfen sie sagen, jetzt möchte ich auch von mir was erzählen. Wir müssen warten. Kierkegaard hat gesagt, bis das Stichwort kommt. Bereit sein, dass wir den Glauben weitergeben. Und alt werden, damit wir Erfahrungen sammeln damit. Warum werden wir alt? Dritte Antwort der Bibel. Dass wir Menschen Mut zum Leben machen. Es gibt so viel krantelnde Großväter und Großmütter. Ach, es ist nicht mehr so, oh, mir tut meine Hüfte weh, gell. Und dieses Klagen, dieses, jeder möchte den Weltrekord im Klagen brechen. Oh, meine Brille ist nicht mehr so. Also wir haben ja durch den Friedrich Hensler das ganze Klagelied des Alters gehört. So gut kann ich es gar nicht sagen. Aber, dass man sagt, jetzt sind wir doch froh, dass uns heute wieder ein Tag geschenkt wird, dass wir überhaupt aufstehen können und dass wir so viel einkaufen können, dass wir in Freiheit leben und das Frühjahr jetzt begonnen hat. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Mut zum Leben machen. Mut. Und auch zum Leiden. Dass man sagt, du, wenn einer dich versteht, dann der Herr Jesus, dass wir den Mut haben, das zu sagen. Er ist durchs Leiden gegangen. Eine bessere Anteilnahme können Sie nicht. Es ist immer komisch, wenn jemand sagt, ich habe so furchtbare Schmerzen, und dann sagt, oh, das kenne ich, das habe ich auch schon gehabt. Das will er gar nicht wissen. Aber wenn wir sagen, Jesus versteht dich, der kennt das. Mut, auch das Leiden zu übernehmen und Mut auch zum Sterben. Der Philipp Friedrich Hiller mit seinen großen Liedern, der selber durch großes Leiden gegangen ist, jahrzehntelang sprachlos war, nicht mehr sprechen konnte, als Pfarrer, der verkündigen wollte und dann entdeckt hat, dass ihm das Dichten, das Reimen liegt und uns die Bibel verdichtet hat, komprimiert und in Reimform gebracht hat. Dieser Friedrich Hiller hat einmal die Strophe gedichtet, weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Nicht fröhlich, nicht getrost, wird keiner fröhlich sterben. Aber weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Das ist mir vor 9 Jahren, als ich eigentlich so krank war und nicht mehr an ein Aufkommen dachte, wichtig geworden, dass ich mutig sterben kann. Ein letztes Bibelwort, Jesaja 40, das Ihnen vertraut ist, die auf den Herrn harren, auch im Leiden, auch im Weg auf den Tod, auch im Altwerden, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir durften die letzten 6 Jahre unseres tätigen Dienstes, meine Frau und ich, in Ulm an der Adlerbastei leben. War die Stelle, an der der Schneider von Ulm, der Albrecht Berblinger, auf Befehl des damaligen Großherzogs seinen Flugapparat ausprobieren sollte. Aber er hat gleich gesagt, das klappt hier nicht. Oben am Michelsberg kann ich fliegen mit meinen Flügen, wo die Aufwinde sind. Über der Donau, über dem Strom hat es Abwinde, die ziehen. Und heute gibt es noch den Spottfers, der Schneider von Ulm hat es fliegen probiert, hat ihn der Teufel in die Donau geführt. Nicht der Teufel, die Abwinde, der damals schon was später Lilienthal begriffen hat, dass es Aufwinde gibt. Die Adler müssen nicht flattern wie die Sperlinge. Die werden getragen von den Aufwinden. Das ist Jesaja 40 gemeint. Das ist tragen werden auf Flügeln wie Adler. Und das darf unsere Bitte sein, fürs Altwerden, mitten in der Angst vor dem Dementwerden, vor dem Ungeduldigwerden, kritisch werden, wenn sich unsere Persönlichkeit verändern sollte. Nein, Herr, ich rechne damit, dass ich auffahre mit Flügeln wie Adler. Und selbst wenn es einmal gilt, dass der Arzt sagt oder die Angehörigen, jetzt ist es zu Ende gegangen, dass dann der erste Anfang ist, das Auffahren mit Flügeln wie Adler. Weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig leben und sterben kann. Lieber Heiland, du kannst das wirken. Du großer, erbarmender Hirte deiner Leute. Dass die geschenkten Zeit, die du uns gewährst, mit all den Erfahrungen unseres Lebens, mit all den Durchhilfen, dass diese geschenkte Zeit nur noch dazu hilft, dass wir noch enger mit dir verbunden sind, verankert, gegründet in dir. Und dass wir dann merken, auch wenn wir alt werden, hat das Auswirkungen, bringt Frucht. Du stehst zu deinem Wort und wir wollen dir's nicht bestreiten. Amen.